Herzlich willkommen zu Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, was uns allen eigentlich passieren könnte, worüber wir aber so wahrscheinlich gar nicht im Alltag nachdenken. Was ist, wenn dein Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt wird? Das kann durch alles passieren, Krankheit, Unfall etc. Wir reden heute mit Silke. Sie ist ein Unfallopfer, hatte einen schweren Verkehrsunfall, für den sie nichts konnte und in dem es tatsächlich auch ein Todesopfer gab. Das hat nachhaltig ihr Leben verändert und hat ihr gezeigt, tja, es kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Deswegen möchte ich heute ganz herzlich willkommen heißen, Silke, und spreche hiermit auch eine Triggerwarnung aus, denn es handelt sich dabei um die posttraumatische Belastungsstörung. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast bei mir ist die liebe Silke. Silke ist 48 Jahre jung, Mutter und in einer Partnerschaft verheiratet, nehme ich an.
Genau.
Und möchte mir heute ihre Geschichte erzählen. Sie möchte uns zeigen, das Leben kann sich von jetzt auf gleich einfach verändern. Das ist ein Wimpernschlag und schon ist alles anders. Silke ist ein Unfallopfer, in einem Autounfall verwickelt worden, in dem sie relativ schnell die Bewusstlosigkeit erreicht hatte und hat nicht mehr so viel Erinnerung daran. Im Gegenfahrzeug, welches auch an dem Unfall schuld war, gab es ein Todesopfer. Und das sind so Dinge, die belasten dich dann auf Lebenszeit, würde ich sagen. Silke, herzlich willkommen. Schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Mensch, Silke, ich hatte mir ja deine Bewerbung angeschaut und durchgelesen, dachte, Mensch, meine Güte, das ist schon krass, wie, ich meine, ich habe ja ganz viel mit dem Thema Krankheit zu tun, aber es ist ja nicht nur Krankheit, das dein Leben von heute auf verändern kann, sondern auch wirklich so brutale Unfälle, die dich dann halt auch wirklich nachhaltig beeinflussen und für den Rest deines Lebens. Du hattest einen Autounfall.
Genau.
War das tagsüber oder?
Also ich war auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Ich bin Altenpflegerin und ich war auf dem Weg zur Nachtschicht.
Okay.
Und das ist eigentlich auch das, was ich als letztes bewusst vorgenommen, vorhatte damals.
Ja? Ja.
Ich wollte zur Arbeit und dann ist dieser Unfall passiert, der alles verändert hat.
Okay. Ja, dann nehm uns doch mal auf die Reise. Also du bist zu Hause, machst dich fertig für die Arbeit, denkst, okay, jetzt geht's in die Nachtschicht.
Genau.
Auf geht's und ja, wie, erzähl mir.
Ja, ich war in meinem Auto unterwegs. Ich habe noch mit einer Freundin telefoniert über Bluetooth. Und ich bin in einen Tunnel reingefahren und habe noch zu meiner Freundin gesagt, die Verbindung wird gleich weg sein. Ich fahre durch den Tunnel, mein Handy ruft dich nachher nochmal an. Ja. Ja, und dann weiß ich, dass ich das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Und plötzlich, war ich eingeklemmt im Auto. Hab sofort gemerkt, okay, es ist was ganz Schreckliches passiert.
Also das heißt, du hast gar nicht einen Aufprall oder sonst, hast du ein Auto kommen sehen? Also
auch
du hast dieses Licht gesehen?
Nein, auch nicht,
und
gar nicht.
Und das Nächste war, du bist im Auto eingequetscht.
Genau, ich bin dann unten im Fußraum gewesen von meinem Auto. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkam.
Okay.
Ja? Also ich war da unten bei den Pedale eingeklemmt.
Warst du angeschnallt?
Ich war angeschnallt, ja. Aber es war so, dass es wohl erst einen Frontalzusammenstoß gab.
Okay.
Und das Auto, was hinter mir gefahren ist, ist auch noch in den Unfall reingefahren.
Oh, okay.
Und man geht so ein bisschen davon aus, dass ich nach dem ersten Aufprall mich versucht habe abzuschnallen, dass ich dann, als das Auto hinten noch mal draufgeknallt war, ich dann dadurch runtergerutscht bin, weil ich nicht mehr angeschnallt war.
Okay, wahrscheinlich im Schockzustand dann.
Ja, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern.
Überhaupt nicht, okay.
Auf jeden Fall, ich war dann eingeklemmt und habe sofort gewusst, das war jetzt echt scheiße gelaufen. Ja. Und mein nächster Gedanke war so, okay, heute kann ich wohl nicht mehr arbeiten gehen. Das hat sich erledigt.
Okay.
Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr richtig Luft bekomme. Und dann habe ich ganz angestrengt eingeatmet unter Schmerzen und habe um Hilfe gerufen.
Ja.
Und meine Freundin war noch am Telefon.
Ah, die hat das alles miterlebt?
Ja.
Oh, wow.
Und sie sagte dann zu mir, Silke, Hilfe ist unterwegs. Okay. Und das hat mich wirklich wahnsinnig beruhigt, weil ich gedacht habe, okay, die managt jetzt alles.
Ja? Also hat sie dann quasi schon Hilfe gerufen?
Oder? Als sie dann, das hat sie mir danach erzählt, als sie dann die Polizei angerufen hatte, wusste die Polizei schon von dem Unfall.
Okay.
Ja. Aber sie hat dann meinen Mann informiert, hat ihn dann daheim abgeholt und ist ins Krankenhaus gefahren. Aber in der Nacht haben sie mich eh dann nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Okay, Wahnsinn. Okay, also du bist dann, die Polizei, Krankenwagen war dann alles da. Die haben dich dann aus dem Auto rausgeholt?
Ja, also als die Alex gesagt hat, also meine Freundin, Hilfe ist unterwegs, ist schon gleich meine Tür aufgegangen.
Ah, aha.
Und da habe ich noch gedacht, wow, das ging aber schnell. Also ich habe alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ja, ja, ich war so... Also wirklich in so einer Schockstarre drin. Also der Körper ist echt der Wahnsinn, was der alles hier managt für einen. Und der wollte mich dann, der hat versucht, den Sitz zurückzumachen, weil ich ja eingeklemmt war. Und das hat mir aber wehgetan. Und dann habe ich auch aus dem anderen Auto Hilfeschreie gehört. Und dann ist er weggegangen.
Okay.
Und dann bin ich wohl ein paar Minuten bewusstlos gewesen. Und dann war auch schon alles da, Feuerwehr. Ja, ja. Ich meine, ich saß ja unten, ich habe ja nicht wirklich was gesehen. Ja. Und ich habe nur das blaue Licht ständig flackern sehen und die Sirenen gehört. Dann war ein Feuerwehrmann von hinten an mir dran. Der Notarzt hat gesagt, er muss mir die Jacke aufschneiden, wo ich noch gesagt habe, ey, die ist neu. Also das war...
Ja, natürlich. Ja, man ist da total dieser Schockzustand, der macht ja einfach so, dass du weitermachst. Ne?
Ohne Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe wie als... Das war für mich wie so eine, ich hatte schon Angst und so, aber irgendwie war das so wie so eine Komödie für mich. Also ganz komisch, das kann man ganz schlecht beschreiben.
Wahnsinn, da bist du, hattest du ein Angstgefühl in dem Augenblick oder warst du gar nicht so, weil durch den Schock gar nicht mal so wirklich in so einem Angstzustand?
Also ich hatte keine Angst zu sterben, das hatte ich gar nicht.
Okay.
Ich habe auch in einem Krankenwagen, habe ich dann so ein blaues Licht oben gesehen und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass ich in keinem Hubschrauber bin. Weil ich so Flugangst habe. Ja, also ich habe mir da um Sachen Sorgen gemacht. Ja, total. Das war dann auch, als ich im Krankenhaus, ich meine, ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne alles koordiniert. Ja? Ich möchte alle Fäden immer so in der Hand haben. Ich möchte wissen, was jetzt meine Tochter zu Hause macht. Ich möchte wissen, was mein Mann macht, meine Hunde und so. Ja? Und in dem Moment, da war mir alles egal. Und das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht verstehen. Aber man ist so auf so ein richtig, ich bin so richtig runtergefahren gewesen. Ich hatte auch keine Angst um mein Leben. Mir war alles egal.
Wahnsinn.
Also hätte man mich auf den geilsten Trip geschickt.
Hast du dann wahrgenommen, okay, das war jetzt ein Unfall.
Ja.
Und hattest du Gedanken über andere, die vielleicht involviert waren? Weil du wusstest ja auch nicht, wer war schuld, was ist jetzt überhaupt passiert.
Als ich noch im Krankenhaus, also auf dem Weg ins Krankenhaus, wie gesagt, habe ich mir nur Gedanken gemacht, wegen, dass ich nicht im Hubschrauber bin. Dann muss ich auch immer mal wieder bewusstlos geworden sein. Ich meine, die haben mir ja schon ziemlich starke Schmerzmittel auch gegeben. Meine Lunge war ja auch kollabiert, ich weiß noch, im Krankenhaus hat mir jemand, ich habe mich so gefühlt, als würde ich an 1000 Seilen hängen, Wahrscheinlich haben sie mich dann so rüber von dem Krankenwagen dann auf irgendeinen Tisch gelegt und dann war so eine Krankenschwester, die hat mir so übers Gesicht gestreift, das weiß ich noch, das hat mir echt gut getan. Dann war ein junger Assistenzarzt, der hat versucht, mir einen arteriellen Zugang zu legen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, also einen Versuch hast du noch, dann ist Schluss. Ja. Und dann auf einmal war ich in einem Bett und die waren alle sehr lieb zu mir, Und ich habe echt gemerkt, okay, also mit mir ist schon echt was Schlimmes passiert.
Was hattest du denn für Verletzungen davon getragen?
Oh je, wenn wir von oben anfangen, also ich habe mein rechtes Schlüsselbein gebrochen, meinen linken Oberarm, ich habe mein Brustbein gebrochen, links 9 Rippen mehrfach gebrochen, rechts, 11 Rippen links, 9 Rippen rechts. Ich habe 6 Wirbel gebrochen und mein rechtes Bein, unten mein Schienbein, das war Schien- und Wadenbein war auch gebrochen.
Und die Lunge kollabiert noch.
Genau, und ich hatte dann so eine so Schläuche in der Lunge, eine Bülotrainage drin, rechts und links. Die war echt sehr unangenehm, Und ich hatte wochenlang Sauerstoff.
Ja, überleg mal, was du da alles mitgemacht hast.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, okay, hat sie vielleicht die Lunge ist kollabiert, hat sie noch was gebrochen gehabt. Du hast ja gerade echt oben angefangen und einmal komplett deinen ganzen Körper durch.
Ja, das war ist schon ja, viel.
Du bist dann im Krankenhaus, du wirst ja dann behandelt und irgendwann wird dir ja mal die Tragweite bewusst. Dann liegst du ja im Krankenhaus und irgendwie weißt du, okay, fuck, jetzt habe ich hier, das sind ja auch Schmerzen, die man da
durchgehen
muss. Ne? Also bei den also am Anfang bist du noch im Schock, da bist du, hat der Körper ja so viele eigene Morphine, die er da ausschüttet und Endorphine, dass du das ja noch wegsteckst und dann noch die Sachen von den Sanitätern oder von den Notärzten. Mhm. Aber das hält ja nicht für ewig an, ne, dieser Zustand.
Das ist auch, ich meine, ich war immer mal wieder weg. Die haben schon echt gutes Zeug gegeben, ja. Und ich war auf der Intensivstation, ich weiß, dass mein Mann dann wohl am nächsten Tag kam, weil in der Nacht wurde ich ja noch operiert. Ja. Und ich weiß, dass ich als erstes gefragt habe, bin ich schuld?
Okay.
Das hat mich schon sehr beschäftigt. Hm. Und dann hat mein Mann gesagt, nein.
Okay.
Ich habe ihm aber nicht geglaubt. Und er hat es damals auch noch nicht gewusst, wer schuld hat.
Verstehe, er wollte dich schonen dann wahrscheinlich einfach.
Genau, und dann kam meine Freundin, meine zwei Freundinnen kamen, das war sehr berührend für mich, weil ich hatte überall Schläuche, und meine eine Freundin, die hat so geweint und hat ständig mein Gesicht abgeküsst und hat da gar keine Hemmungen gehabt, mich hier zu berühren, trotz der Schläuche, und hat so geweint, da ist mir dieses Leid der anderen so bewusst geworden, dass nicht nur ich leide, sondern die leiden ja alle mit mir mit. Ja. Das ist ja furchtbar. Meine Mutter, mein Mann, meine Tochter ist gar nicht gekommen. Das wollte ich auch nicht, dass er mich so sieht.
Wann war denn der Unfall? Wie lange ist das jetzt her?
Das war am 1. März 2019.
Okay, also das letztes Jahr. Es ist noch nicht so lange her. Nee. Ne? Dieser Heilungsprozess, der dauert ja ewig. Also wenn du solche krassen Verletzungen davongetragen hast mit diesen ganzen Brüchen und Co. Wie war das denn so? Du bist ja dann auch jegliche Hilfe angewiesen. Dann,
furchtbar.
Ne,
ja, also. Ja. Also ich war eine Woche auf der Intensivstation. Ich wurde dann eine Woche später erst am Bein operiert. Mhm. Das haben sie nur so notdürftig erst irgendwie fixiert. Ja.
Ja.
Es ging mir schon echt schlecht. Ich konnte mich nicht drehen, ich konnte mich selber nicht bewegen. Ich konnte eigentlich wirklich gar nichts. Ja. Und meine Mutter wollte dann auch, und meine Schwester, die ist Krankenschwester, und die wollten eigentlich, dass ich verlegt werde, weil sie so die Befürchtung hatten, dass sie da in dem Krankenhaus ein wenig überfordert waren mit mir. Ja. Und dann hat dieser Oberarzt eben meiner Mutter gesagt, also wir können ihre Tochter nicht verlegen. Sie müssen mal froh sein, dass sie noch lebt.
Das und du hast nicht über den Hubschrauber nachgedacht, weißt du? Das ist so krass. Also das ist, wenn man so jetzt als Außenstehender da so zuhört, denkt man eigentlich so, wow, was hatte ich für Drogen bekommen? Ne? Also weil du halt echt so, aber ich frage mich halt auch wirklich, das ist ja alles, was du mitmachst, ist ja Trauma. Ne?
Ja,
also
total.
Das heißt, du wirst eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch entwickeln. Ja. Und das ist ja auch für mich heute das ganz große Thema, das Resultat aus deinen schrecklichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil, okay, der Körper ist offensichtlich dann geheilt. Ne? Man geht diesen schrecklichen... Ja, wahrscheinlich hast du dein Leben lang noch irgendwelche Schäden zu tragen, die du halt mit dir trägst. Aber dann liegst du da im Krankenhaus, bist auf alle angewiesen und merkst so peu à peu, oh Mann, das ist alles gar nicht so einfach gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Ja. Oder wie dieser erste Gedanke war. Dann kommen natürlich auch noch die Gedanken der Gegenseite. Wie war das denn? Du wusstest ja dann irgendwann, okay, ich war nicht schuld. Mhm. Hat dir jemand gesagt, was passiert ist dann?
Also die Polizei war da und hat mit mir gesprochen und an was ich mich erinnern kann. Und dann habe ich halt meine Angaben gemacht, dass ich auch mit einer Freundin telefoniert hat über Bluetooth. Das war auch der Grund, warum sie mir dann das Handy weggenommen haben.
Haben die das überprüft dann wahrscheinlich?
Ja. Ich hatte mein Handy, glaube ich, über 20 Tage nicht, aber ich hätte es eh nicht halten können. Ja,
ja, also. Okay.
Und die haben ja dann gesagt, dass ein BMW eben auf meine Fahrbahn gekommen ist und es deswegen zu diesem Zusammenstoß kam.
Und das war im Tunnel noch gewesen?
Nee, das war direkt nach dem, also beim Rausfahren aus dem Tunnel.
Ja. Und wusstest du da schon, dass also die Fahrerin, die hat überlebt, aber die Freundin, die Beifahrerin, ist verstorben.
Ja.
Hast du das da auch dann direkt erfahren?
Ich finde es ganz arg schrecklich und es hat mich oder belastet mich immer noch sehr, dass dieses junge Mädchen gestorben ist. Ja.
Wie alt waren die denn, die Mädchen?
19.
Oh, okay.
Beide waren 19 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wer und wann mir das gesagt hat, dass da ein junges Mädchen gestorben ist.
Okay.
Ich weiß, das habe ich wahrscheinlich völlig verdrängt.
Absolut, ja.
Ich habe aber ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wegen jemand, den ich gar nicht kenne. Und es ist mir lange Zeit sehr schwer gefallen, über sie zu sprechen. Erst nachdem ich bei meinem Traumatherapeut eine Sitzung eben hatte, wo es um dieses junge Mädchen ging, seitdem bin ich überhaupt in der Lage, das auszusprechen. Ich habe es vorher nicht können.
Was glaubst du, hat dich da so sehr mitgenommen? Also wenn du es schon bearbeitet hast oder angearbeitet hast in der Traumatherapie, was belastet dich an einem Menschen, den du nicht kennst, an einem Unfall, an dem du nicht schuld bist? Natürlich haben wir alle Empathie, logischerweise. Wir möchten nicht, gerade wenn so junge Kinder, sage ich mal, darunter leiden und sterben. Ich meine, mein Sohn ist auch 19, das wäre eine Katastrophe. Ne? Aber was hat dich da gegriffen, glaubst du?
Dass ich keine Chance hatte, diesen Unfall zu verhindern. Und weil ich mich schon schuldig fühle.
Schuldig? Warum fühlst du dich schuldig?
Ja, weil ich in dem Auto saß, weil ich dahin gefahren bin, weil ich da war. Das wäre ich nicht da gewesen. Mein Mann hat immer gesagt, mein Mann hat damals dann gesagt, er bereut, dass er mich nicht noch einmal mehr geküsst hat, als ich gegangen bin.
Das ist eine Sekunde später.
Ja, Wahnsinn, einfach, oder? Ne? Ja. Und genau das ist es. Warum war ich zu diesem Zeitpunkt da? Warum habe ich nicht verhindern können?
Ja. Wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, du wirst darauf nie Antworten bekommen, nee, logischerweise. Aber es gibt ja so einen Film, da heißt Der Schicksal ist ein mieser Verräter.
Ja, und, ich
glaubst du an das Schicksal? Glaubst du, dass es irgendwie vorbestimmt ist?
Also ich glaube ich glaube schon an das Schicksal und es war nicht meine Zeit zu sterben.
Richtig.
Das glaube ich schon, ja. Aber warum war es ihre Zeit? Das ist ja schon fies. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Also für sie möchte ich so eigentlich nicht denken.
Sie ist ja auch noch wirklich noch am unbeteiligsten letzten Endes gewesen. Als Beifahrerin. Ne?
Und sie war wirklich, also mir hat es auch geholfen. Ich habe die Familie besucht, zuerst den Vater. Und dann nachher auch Vater und Mutter zusammen. Furchtbar, wie die Familie leiden muss. Das tut mir ganz arg schrecklich leid. Ich war auch mit dem Vater an der Unfallstelle. Ich selber bin nie wieder an dieser Unfallstelle vorbeigefahren. Auch heute fahre ich andere Wege. Okay. Die Straße ist für mich völlig tabu. Ja?
Verstehe.
Aber mit dem Vater bin ich dort gewesen und habe der Jeckbuhn auch was hingelegt. Und das hat mir schon geholfen.
Ja.
Auch, dass ich mit der Familie Kontakt habe und jetzt weiß, was für ein Mensch sie war und mich irgendwie ihr verbunden fühle.
Das ist wichtig. Ihr habt ja wie soll ich sagen, das klingt jetzt absurd, aber einen sehr intimen Moment geteilt, ne?
Ja, irgendwie schon.
Aber was ist mit dem Unfallverursacher? Es war ihre Freundin, ne? Die waren Freundinnen.
Ja.
Da ist jetzt noch ein 19-jähriges Mädchen, die mit Sicherheit jetzt keine Absicht hatte, irgendwem weh zu tun. Wahrscheinlich, wie wir mit 19 halt alle so sind. Fahrlässig, vielleicht.
Unachtsam.
Ne? Also da können ja 1000 Sachen eine Rolle gespielt haben. Sie hat einen Unfall verursacht bei einem Menschen, der jetzt ein Leben lang Schäden mit sich trägt und hat quasi ihre Freundin getötet.
Ja.
Ne? Und das lastet auf einer 19-Jährigen. Das ist halt auch, sie ist ja auch, wenn man so möchte, ein Opfer auf irgendeine Art und Weise. Ne? Ich muss ganz, ganz kurz mal dazu zurück. In deiner Bewerbung hat mich ein Satz extremst gefesselt. Junge Frau tötet ihre Freundin. Also Medien halt, ne? Presse, das finde ich so schlimm. Und das ist halt was, wo ich denke, okay, das Mädchen ist gestraft, wird ihr Leben lang gestraft sein, schon allein mit dem Gewissen rumzulaufen. Aber was hast du dabei gedacht? Weil das war ja ein Satz, der dich auch extrem mitgenommen hat.
Ja,
ne?
Total. Also die Gerichtsverhandlung hat ohne mich stattgefunden. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe wirklich gedacht, nach dem Unfall, es gibt eine Gerichtsverhandlung. Da wird jeder angehört, da wird auch meine Freundin, die am Telefon war, angehört und wir sind alle als Zeugen geladen und ich kann das dann ein Stück weit auch nochmal verarbeiten, diesen ganzen Unfall. Aber ich war zu dieser Gerichtsverhandlung gar nicht eingeladen. Ich habe das von dem Vater von der Verstorbenen erfahren, dass diese Gerichtsverhandlung ist.
Okay.
Und da war ich total geschockt und habe dann gedacht, warum bin ich dann nicht dabei?
Ja.
Ja? Aber es ist wohl so, die Schuld stand fest. Hm. Und da hat man wohl zum Schutz der Opfer mich nicht dazu einladen müssen.
Weißt du, was passiert ist, was die Ursache war? Gab's nee, da
man, gab, also man ging davon aus oder geht davon aus, so eine Unachtsamkeit, die jedem anderen auch passieren kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der Auto fährt, hat schon diesen Moment gehabt, oh Scheiße, aber jetzt war es knapp.
Ja, absolut.
Oder dass irgendjemand anders deine Fehler hat ausbügeln müssen. Ja. Das hatte jeder schon von
uns. Ich habe selbst schon in einem relativ schweren Unfall gesteckt. Deswegen kann ich da schon sagen, ja, also das ist eine Millisekunde.
Genau. Ne?
Das ist eine Millisekunde.
Und sie hat dann eben ein paar Sozialstunden bekommen, Fahrverbot, ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Aber dann kam eben dieser Artikel in der Zeitung von dieser Gerichtsverhandlung. Mhm. Und ich finde, das schlimmste Urteil war diese Überschrift von der Zeitung. Mhm. Das junge Frau tötet ihre Freundin. Da denkt doch jeder gleich, hat die erschossen oder erstochen?
Absolut.
Ja, also das finde ich viel schlimmer als das Urteil selber.
Ja.
Im Gegenzug haben auch viele Leute mich angesprochen, wie ich das Urteil an sich finde, diese Sozialstunden. Und gut, man muss sich fragen, was ist ein Leben wert?
Mhm.
Ja, das ist schon sehr traurig.
Ja.
Aber kein Urteil der Welt könnte die Jeckbohnen wieder leben lassen.
Du kannst
lassen.
Niemanden, genau,
zurückholen. Und den Schmerz, kein Urteil könnte diesen Schmerz, den die Eltern und die Geschwister und
Richtig.
Freunde von ihr ertragen müssen, mildern. Das geht nun mal einfach nicht. Das tut mir schon sehr leid. Ich habe auch mit dem Vater nach dem Urteil gesprochen und ich habe ihm auch das zum Ausdruck gebracht, wie ich darüber denke und ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich kann ihn verstehen. Er hat sein Kind verloren.
Ja, absolut. Wie weißt du, wie es denn der Unfallverursacherin geht?
Also sie hat mich besucht im Krankenhaus.
Ja.
Zuerst kam ihr Vater, ich glaube 2 oder 3 Wochen nach dem Unfall.
Mhm.
Sie ist, glaube ich, es muss 3 Wochen gewesen sein nach Unfall. Da ist sie nämlich entlassen worden. Und dann kam der Vater ins Krankenhaus und hat erstmal geguckt, wie es mir geht und vorgefühlt, was ich davon halte, wenn sie kommt. Ja. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, sie kann gerne kommen. Und der Vater meinte, dass sie sich bei mir entschuldigen möchte.
Ja.
Dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Also das braucht sie nicht. Und nee, aber ich kann mit ihr drüber reden.
Ja.
Und dann kam sie, das werde ich nie vergessen, wie sie so zur Tür reinkam, so ein kleines, zartes Persönchen, wo man sofort Muttergefühle entwickelt, wo ich denke, oh mein Gott, und das kleine Persönchen hat es, Gottes Willen, ja. Und sie war schon auch sehr eingeschüchtert und ich habe alles so ein bisschen aus der Nase ziehen müssen. Mhm. Wir haben auch ganz kurz über ihre Freundin gesprochen.
Ja.
Ich habe gesagt, dass mir das so wahnsinnig leid tut und aber es war sehr emotional, das Ganze, und mein Mann hat dann davon mitbekommen, dass die gerade bei mir sind. Und dann ist er gleich gekommen, weil er Angst hatte, ich sage irgendwas Falsches oder der Vater sagt irgendwas. Und und dann sind die dann auch schnell wieder gegangen. Und dann habe ich sie aber nicht mehr gesehen.
Okay.
Und sie hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Und das muss er auch gar nicht.
Mhm.
Also das, und ich habe so das Gefühl, mich verbindet sehr viel mit ihrer Freundin. Aber mit ihr verbindet mich nicht so viel.
Na, ihr seid beide
ganz
Opfer
komisch.
Halt, ne? Also das ist halt, das ist irgendwie selbsterklärend, finde ich schon fast.
Mhm.
Dann war das alles vorbei, diese Gerichtsverhandlung. Du hast ja eine Traumatherapie gemacht und
bin immer noch dabei.
Bist immer noch dabei und hast ja ganz viel, was du nicht mehr so kannst wie vorher. Vielleicht magst du mich da ein bisschen mit auf die Reise nehmen.
Also zuerst habe ich ja gedacht, ich bin stark genug, ich brauche so eine Therapie nicht.
Wie wir alle.
Ja? Ich war ja dann in der BG-Klinik noch und da war eine Frau, eine Therapeutin, mit der habe ich mich sehr schnell sehr gut angefreundet.
Mhm.
Also wie man sich eben anfreunden kann. Ja. Und die hat auch zu mir gesagt, es wäre schon wichtig, wenn ich da mich therapieren lassen würde. Aber ich habe gesagt, nee, das brauche ich alles nicht.
Mhm.
Ja. Nachdem ich dann aber irgendwann, das war dann im Dezember, war ich wirklich am Ende. Ich habe nichts mehr gebacken bekommen. Ich habe mich selber nicht mehr leiden können.
Schleichender Prozess quasi gewesen.
Ja, ich war so aggressiv.
Mhm,
ja, ich bin sofort oben raus. Und dann hat meine BG-Beraterin hat mir dann eine Traumatherapie empfohlen.
Mhm.
Und zwar nicht nur mir, sondern auch meiner Tochter.
Ja.
Weil sie hat ja auch ein Trauma erlitten. Und wir haben ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zueinander gehabt, meine Tochter und ich.
Ja,
meine Tochter war in der Situation, oh mein Gott, meine Mama kann sterben. Ja,
also wie alt war deine Tochter?
14.
14.
Okay. Und das war schon für sie auch echt schlimm, die Zeit. Ja?
Wie ging denn dein Mann damit um dann? Also ich meine, für einen Partner ist es ja auch dann, das ist eine sehr große Belastungserprobung.
Ja, das war, er hat halt daheim versucht, alles zu managen. Mhm. Ja, wir haben daheim 4 Hunde gehabt, das ist mein Hobby. Ja? Mhm. Ich meine, gut, er mag die Hunde auch, aber das ist eben nicht so seins. Ja? Yeah. Und das hat er alles auf einmal alleine managen müssen. Kind, Hund, Haushalt, Arbeit. Also er war wirklich, er hat es toll gemeistert. Ja. Aber es war auch dann im Nachhinein noch, wo ich dann wieder zu Hause war, einfach eine Belastung. Wenn man so ein schweres Ereignis erlebt, ganz egal, wie man damit umgeht, es belastet. Ja. Ja? Weil ich oft gesagt habe, er kann nicht so empfinden wie ich. Er hat es ja nicht mitgemacht.
Ganz klassisch, ja. Mhm.
Ja, und gleichzeitig tut er mir aber auch leid. Alle so in meinem Umfeld. Ja. Die leiden ja auch alle. Die haben es ja auch alle mitgemacht.
Ja.
Nicht nur ich hatte den Unfall, richtig, sondern
aber das anderen ist, glaube ich, die Situation. Also wenn du halt psychisch belastet bist durch irgendwas und dein Partner, der kann das nicht verstehen. Und die Menschen um dich herum können das auch nicht verstehen. Ja. Natürlich nicht, weil sie nicht in der Situation waren. Ich glaube, das ist für alle ein sehr, sehr harter Kampf, da irgendwie gemeinsam durchzugehen. Und aufgrund dessen gibt es ja auch sehr viele Problematiken, die dann auch in Ehen entstehen oder in Partnerschaften oder wo auch immer. Ne?
Ja.
Deswegen ist ja auch die Therapie so unfassbar wichtig, weil du musst ja erstmal, und das ist ganz klassisch, ach nö, ich krieg das hin, das ist alles gut, das macht man dann ein paar Monate, alles ist okay, vielleicht auch sogar ja, ne, und dann schlägt die posttraumatische Belastungsstörung absolut zu, direkt in die Fresse.
Ja. Und es ist ja auch so, also mein Traumatherapeut hat mir das ganz toll erklärt, dass diese heißen Erinnerungen in kalte Erinnerungen gehen müssen, ja. Und solange ich diese Erinnerungen, die alle noch so heiß sind, können die Flashbacks auslösen.
Ja.
Und das wird mich immer wieder zurückreißen.
Genau, retraumatisieren.
Ja? Und ich hatte ja ein ganz großes Problem nach dem Unfall. Ich konnte nicht duschen.
Duschen, ach ja.
Und ich habe mir das so erklärt, weil ich ja überall Narben hatte und weil ja meine linke Seite immer noch betäubt ist. Mhm. Ja, also ich habe immer noch Stellen, die ich überhaupt gar nicht spüre. Oder auch am Arm, dass wenn ich mich da selber berühre, dass es dann so kribbelt, so Nervenschädigungen und so. Und ich dachte erst, okay, deswegen dusche ich nicht gern, weil das einfach kein angenehmes
das
Gefühl
ist. Das
fühlt
sich komisch dann, okay.
Genau. Mhm, verstehe. Und ich musste mich jedes Mal dazu überwinden, zu duschen.
Mhm.
Ja? Jetzt ist es natürlich schon, ich habe jetzt nicht gestunken, aber ich habe ja jeden Tag Therapie gehabt. Ich habe jeden Tag Therapie gehabt, ja, Physiotherapie. Mhm. Und ich habe da manchmal gedacht, oh Gott, ich hätte eigentlich duschen sollen. Ja, und ach Gott.
Und das war dann im Krankenhaus noch?
Nee, das war dann zu Hause.
Okay.
Und dann habe ich bei meinem Traumatherapeuten, das war die erste Stunde, die ich hatte, habe ich ihm das so erzählt. Und er meinte dann so, okay, reden Sie mal weiter. Und ich habe dann weiter erzählt und weiter. Und dann hat er mich nach Flashbacks gefragt.
Ja.
Und habe ich gesagt, gut, ein Flashback hatte ich, da stand ich unter der Dusche und habe auf einmal Sirenen gehört.
Ah.
Und auf einmal habe ich mich in dem Auto zurückgefunden, wo ich diese blauen Lichter gesehen habe. Und dann hat er gesagt, ja, deswegen duschen
Sie. Und das hast du dann mit dem Duschen assoziiert.
Quasi. Aber ich bin dann selber nicht drauf gekommen.
Ja,
er ist drauf gekommen und hat gesagt, das behandeln wir. Und dann hat er so ein EMDR-Verfahren gemacht. Und
hat das gut angeschlagen, das EMDR?
Total. Seitdem habe ich keine Probleme mehr zu duschen. Das ist wirklich, also das ist, fühlt sich an, wie wenn mein Problem in dem Waschbecken ist, voll mit Wasser.
Mhm.
Und sobald er dann dieses EMDR-Verfahren macht, zieht jemand den Stöpsel und das Wasser kann sich so entleeren und dann ist es weg.
Also für alle, die nicht wissen, was EMDR ist, das ist Eye Movement Reprocessing, das ist Rapid Eye Movement Reprocessing, da wirst du in eine Art Hypnose versetzt und dein Gehirn wird quasi reprocessed, also umgeleitet, umstrukturiert, so dass das Traumata, das du erlebt hast, zu einem angenehmen Gefühl wird. Also es werden quasi andere Empfindungen platziert in deinem Kopf durch die Hypnose und das, warum es sich Eye Movement Reprocessing nennt, es ist ähnlich wie bei der Rapid Eye Movement während des Träumens, wirst du in eine Art eine Hypnose durch Augenbewegung hineinversetzt. Das ist mittlerweile eine relativ erfolgversprechende und erfolgreiche Therapieansätze, gerade bei posttraumatische Belastungsstörung und aber auch Borderline-Persönlichkeitsstörung etc. Das ist nicht immer ganz einfach. Anfangs hat das oft zu einer Retraumatisierung geführt. Mittlerweile weiß man genau, wie man das in guten Dosierungen anwenden kann. Deswegen finde ich persönlich das ein ganz guter Ansatz. Deswegen fragte ich eben genau, weil ich mich mit der Sache sehr gut auskenne. Und dann hast du jetzt dieses EMDR gemacht und fühlst dich dadurch besser.
Ja, ja, also ich gehe ja immer noch zum Traumatherapeuten und also ich gehe zu ihm so gerne hin wie zum Zahnarzt, muss ich wirklich sagen, weil es einfach wehtut, ja, weil es unangenehm ist. Ja. Ich meine, ich gehe nachher immer raus und er hat so viel in mir aufgelöst, aufgewühlt, ja. Du gehst nach Hause und bist völlig platt, ja, also das ist schon, es ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Aber auf lange Sicht gesehen tut es mir natürlich gut, ja, absolut. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch und ich bin sehr froh, dass ich hingehe.
Ja.
Aber trotzdem gehe ich so gern hin wie zum Zahnarzt.
Ja, das ist aber, ich glaube, das ist verständlich, weil Therapie ist anstrengend.
Total.
Therapie ist Arbeit. Nach einer Therapie, also viele, die es noch nie gemacht haben, denken, oh, geht da hin, redet ein bisschen und alles wird wieder gut. Mhm. Aber das ist unfassbar anstrengend. Danach fühlt man sich meistens noch schlechter als vorher, bis man erstmal lernt, das Ganze zu verarbeiten und zu also einen Prozess daraus entstehen zu lassen.
Ist wirklich ein Prozess.
Ja, genau. Und von daher, liebe Leute, Therapie ist unfassbar wichtig, aber auch anstrengend. Deswegen kann ich deine Zahnarzt mag ich noch weniger als Therapie. Und okay, dann bist du jetzt in der Traumatherapie.
Ja.
Was waren denn so Probleme in deinem Alltag nach dem Ganzen? Also sagen wir mal, du bist noch nicht wirklich in der Therapie drin gewesen. Mhm. Was waren denn so Sachen, die dich wirklich belastet haben, die, wo du täglich dann denkst, boah, nee, mein ganzes Leben ist jetzt anders und ne, weißt du, so diese täglichen Belastungserprobungen, die du hast, jeden.
Also das ist ganz arg meine Einschränkungen, die ich habe. Ja, also ich kann meinen linken Arm nicht mehr so richtig hochheben. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel Wäsche aufhänge. Ja, oder ich kann auch nicht mehr tief durchatmen. Oder beim tief durchatmen spüre ich eben, weil ich da so eine Pseudoarthrose entwickelt habe an einer Rippe. Ja, das spüre ich halt. Das ist jetzt nicht so schmerzhaft, aber man spürt es halt. Ja. Ich kann nicht mehr rotieren, die Treppe runtergehen. Ich muss mich immer festhalten, weil mein rechtes Bein ja, das kann nicht die Last des Körpers so tragen, weil es noch nicht so ganz stabil ist. Ja, und ich möchte halt gerne diesen Zustand vor dem Unfall wieder erlangen.
Ja.
Ja? Ich möchte in meinen Beruf wieder zurückkehren können. Ich bin Altenpflegerin und musste jetzt aber einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Allein das ist mir so schwer gefallen. Ich habe bei dieser Behörde angerufen. Ich habe nur geweint, weil ich dachte, jetzt bist du 48 Jahre alt. Und musst einen Schwerbehindertenausweis beantragen.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Also
das ist vollkommen legitim, wenn man halt in dieser Position steckt. Wir haben ganz viele Menschen, die schwerbehindert sind, die noch viel, viel jünger sind. Und das steht dir aber auch zu. Du bist halt nun mal eingeschränkt dadurch diese Sache. Und dadurch wird dir aber auch einiges leichter gemacht. Und gehen wir mal auf die Arbeit zurück. Du sagst, du möchtest gerne wieder in deinem Beruf arbeiten. Offensichtlich geht das ja nicht. Ja. Wie ist das für dich, dass du nicht arbeiten kannst, da so
schon
eingeschränkt bist?
Schon schrecklich. Also ich war gerne, sehr gerne Altenpflegerin.
Ja.
Ich habe sehr gerne in der Nachtschicht gearbeitet. Ja. Und das wird so auf gar keinen Fall mehr gehen. Ja.
Also bist du krankgeschrieben noch oder wie ist das jetzt?
Ich bin krankgeschrieben, genau. Ich bin jetzt zwar schon über die 78. Woche hinaus, aber ich habe da jetzt so eine Verlängerung bekommen. Das sind auch alles Sachen, die einem im Vorfeld niemand sagt. Ja? Keiner hat Erfahrung und dann war es ja auch noch ein BG-Unfall. Das ist ja immer alles nochmal ein bisschen
weil du
anders.
Auf dem Weg zur Arbeit warst.
Genau, keiner konnte mir auch nach dem Unfall sagen, kein Arzt, wie lange, ich habe immer gefragt, wann kann ich denn wieder arbeiten?
Ja.
Ich war eigentlich nicht so scharf drauf, wieder zu arbeiten. Ich wollte einfach auch wissen, wann bin ich denn wieder ich? Weil wenn ich arbeiten gehen kann, dann bin ich wieder gesund.
Ja.
Ja, und das hat mir keiner so richtig beantworten wollen. Ja, da brauchen Sie Geduld, da brauchen Sie Zeit.
Geduld, ja,
überlegen Sie mal, wie lange, was Sie alles hatten. Sie müssen froh sein, dass Sie noch leben. Und das sind aber alles Dinge, die man nicht hören will.
Ja.
Ja, sondern, aber das werde ich wohl nie hören, dass jemand zu mir sagt, dass ich wieder so werde wie vorher.
Ja. Von den ganzen körperlichen Einschränkungen und psychischen Einschränkungen gab es ja bestimmt auch Hürden. Zum Beispiel Gelder fehlen ja dann auch. Du kannst nicht mehr voll arbeiten, das heißt, da fehlt was. Du musst dich mit Versicherungen rumplagen. Mhm. Schmerzensgeld, weiß ich nicht, gab es wahrscheinlich auch nicht. Ja.
Doch, das gab es schon zum Teil, aber man muss halt für alles kämpfen. Mhm. Ja. Und ich bin auch so ein bisschen sauer auf die Versicherung, weil die hat immer gesagt, ja, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich alles entwickelt. Ja. Alles wird so auf die lange Bank rausgezogen. Ja, so. Jetzt gucken wir erstmal, inwieweit sie wieder zurückhergestellt werden. Und dann können wir nochmal irgendeinen Antrag stellen.
Aber was ist in der Zwischenzeit
halt? Ja, das ist alles so zermürbend. Ja. Ich meine, ich bekomme Verletztengeld.
Ja.
Nee, doch, Verletztengeld heißt es. Ich werde auch eine Verletztenrente bekommen. Aber erst, wenn ich wieder arbeite.
Ja.
Wann ich wieder arbeite, weiß ich nicht. Ich bin jetzt dabei, eine Umschulungsmaßnahme zu machen. Ich hoffe, dass ich es genehmigt bekomme, dass ich ab 30. November dann ein Fachwirt in Gesundheit und Sozialwesen machen kann. Aber das ist alles so, ja, das musste ich mir alles so mühsam erkämpfen, diesen Weg. Ja? Das hat keiner mir so einen Fahrplan gegeben.
Ja.
Guck mal, ruh dich mal aus, da machen wir das, da machen wir das.
Wäre erstmal gesund,
da passiert das.
Richtig.
Ja. Nein, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich um alles kümmern oder ich habe irgendwas vergessen zu tun.
Ja.
Oder,
und von alleine kommen die natürlich nicht. Ja. Also, das ist ja, ich sage ja immer, Versicherungen also gehören für mich tatsächlich teils zu den größten Verbrechern, die es gibt.
Total.
Weil ich habe ja mit meinen Patienten auch. Das ist eine der Hauptkämpfe, die wir austragen müssen, ja, wo ich denke, Leute, da ist ein, aber die würden nie sagen, ja, das steht dir zu und das steht dir zu und wir helfen dir damit, weil ja, das würde ja bedeuten, dass sie halt Gelder abgeben müssen. Darauf haben sie natürlich gar keinen Bock. Ich meine, da hast du dann Todesfälle, Lebensversicherungen von irgendwelchen Ehepartnern abgeschlossen vor Jahrzehnten und dann suchen die irgendwie da drin und finden irgendeine kleine Ministelle, weil derjenige an Krebs verstorben ist. Aber er hatte doch vor 20 Jahren so nach dem Motto, ne? Und dann steht die Frau ohne was da. Mit Kind und Kegel. Und dann denkst du so, okay, warum zahle ich eigentlich mein Leben lang irgendwo rein? Und das ist ja nicht wenig Geld. Ne?
Genau. Und wenn nochmal ein Versicherungsberater zu mir kommt und sagt, sind dann über so und so viele Millionen abgesichert.
Oh Gott, ja, geh fort.
Ihr zahlt doch eh nichts. Ja,
wozu denn? Das ist es. Und das ist ja das Traurige. Und dann bist du halt Laie natürlich in dem Augenblick.
Genau.
Du hast ja eigentlich auch nicht so wirklich dann die Ahnung als Versicherter. Denkst du nur, aber der hat doch gesagt. Und nun, ach nee, das ist nur dann und dann und dann und dann. Ne? Aber okay, ja, und das ist halt was ich ganz absurd finde irgendwie. Für was sind die denn dann da?
Eben.
Ich meine, offensichtlich hast du sie gebraucht, ja.
Mhm.
Und dann musst du noch irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Paragraphen wälzen, um zu gucken, hey, das steht mir doch zu. Und dann kämpfst du und dann versuchen die erstmal gegen anzugehen.
Mhm.
Und dann kämpfst du in der nächsten Instanz.
Ja, Wahnsinn. Also ich
meine, und willst du eigentlich nur gesund werden, ne?
Genau. Aber ich musste mich dann noch damit rumschlagen.
Ja.
Das hat mich auch wirklich auch depressiv auch gemacht, ja. Weil ich habe gedacht, ich muss doch für mich und für meine Familie auch sorgen. Klar bin ich verheiratet, mein sorgt auch, aber ich habe ja auch ein Einkommen gehabt. Ja? Und ich hatte ja auch eine Zukunft. Und, auf der einen Seite sagt man immer, ja, jeder Schaden, der mir jetzt wegen dem Unfall, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Alles gut.
Jeder Schaden, der mich betrifft durch den Unfall, den muss die Versicherung ausgleichen.
Ja.
Muss.
Nix.
Aber wenn sie es nicht machen, was kann er da schlecht anrufen und sagen, ey Leute, also eigentlich, ne? Ich habe aber Gott sei Dank jemanden gefunden, der selber früher bei einer Versicherung gearbeitet hat und Personen Großschäden abgewickelt hat, der jetzt in Rente ist und der macht jetzt alles für mich.
Ja.
Und da bin ich wirklich total dankbar, weil da habe ich ja den perfekten Mann für die Sache. Ja.
Absolut.
Und der setzt sich mit der Versicherung auseinander und da bin ich ihm wirklich von Herzen so dankbar.
Ja.
Und da habe ich echt Glück gehabt.
Ja, zumal, wenn du jemand hast, der das macht, das ist ja eine psychische Belastung und du bist ja noch in der Aufarbeitung, in der Therapie. Jeder ist ja jede zusätzliche Belastung Gift eigentlich für die Heilung, auch im Kopf dann. Ne?
Genau.
Das ist so.
Das, ja, da ist dann so eine Schranke im Hirn, wo dich einfach immer wieder zu ablehnt und sagt, nee, du kannst jetzt nicht weiter an dir arbeiten, du musst dich erstmal um das hier kümmern.
Ja.
Und also das legen so viele, die legen einem so viele Steine in den Weg.
Hm.
Das ist so zermürbend.
Was hättest du dir denn gewünscht in dieser Zeit? Also jetzt hast du ja jemand, der dir da hilft, aber Was glaubst du, ist da verbesserungsfähig? Also ich meine, du bist ja jetzt mittendrin gewesen und warst ja wirklich oft an deiner Belastungsgrenze dann auch angekommen. Was hättest du dir da gewünscht in dem Augenblick?
Also ich habe auch wirklich gedacht, dass es so ein, also dass es wegen meinem Schmerzensgeld zum Beispiel vor Gericht geht. Ich habe wirklich gedacht, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, da wird irgendein Arzt dann sagen, die und die Beeinträchtigung hatte sie, die und die Schmerzen hatte sie, ja. Ich war ja auch Polamidon-abhängig, ja, das kam ja dann auch noch dazu, weil ich so stark eingestellt war wegen den Schmerzen und dann, ja, dann war ich süchtig danach.
Ne? Boah, wie war denn der Entzug davon? Das war auch nicht so schön.
Wenn man das ist wirklich krass. Ich habe noch nie was mit Drogen zu tun gehabt, ja. Aber also mir tun die Junkies jetzt schon echt leid, absolut. Ja, weil also diese Symptome, die man da hat, da denkt man ja wirklich, man stirbt.
Da sagen die Ärzte aber nichts davon, wenn sie dir das ganze Zeug reinballern.
Das war ja für mich auch nur ein Name, Polamidon. Ja, ich habe das nicht mit Methadon in Verbindung gebracht. Ich habe zwar Altenpflegerin gelernt, aber wir hatten so dieses Polamidon, das Medikament habe ich nicht gekannt.
Ja, das ist krass, ja. Ja, Wahnsinn. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem, was du dir da so wünschst, dass man dir hätte da besser helfen können, einfach besser zur Seite zu stehen. Du bist dann noch einen Entzug noch mitgemacht mit dem Polamedon. Ja. Dann, Wahnsinn. Also ich versuche das gerade alles so ein bisschen in meinem Gehirn etwas zu ordnen und das ist krass einfach. Mhm. Und das ist jetzt alles in anderthalb Jahren quasi passiert, du sitzt aber hier sehr stark vor mir.
Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so geschafft. Ja. Man weiß erst, wie stark man ist, wenn stark sein die einzigste Wahl ist.
Richtig, absolut. Warum sollte ich dir eine Stimme geben? Warum hast du dich denn auf meinen Podcast beworben? Unabhängig davon, man hat ja so einen Impuls. Ne? Und ich hatte ja eingangs gefragt, auch in meinem Fragebogen, warum soll ich dir eine Stimme geben? Glaubst du?
Ja, weil ich selber so Vergleiche vermisst habe. Ja. Ich war dann zwar nachher in der WG-Klinik, wo viele Menschen auch Autounfälle hatten und sowas, ja. Aber die waren alles so, die haben immer so davon geredet, was sie alles nicht mehr können. Ja, und gejammert und das und so. So bin ich nicht. Ich habe mich schon immer an dem aufgehalten, was ich alles noch kann und was ich noch erreichen möchte. Ja. Und ich habe für mich gekämpft, für meine Familie, für meine Freunde, die waren ja alle für mich da. Ich habe die beste Unterstützung ever gehabt. Ja. Und,
das hat nicht jeder.
Also da bin ich auch wirklich dankbar. Und vor allen Dingen habe ich jetzt mitbekommen, wie viel Menschen ich wert bin. Das ist ja...
Ja.
Ja, das hat mich wirklich fertig gemacht. Also im positiven Sinne fertig gemacht. Und trotzdem hätte ich mir gerne so einen Fahrplan gewünscht von einem positiv denkenden Menschen, der dasselbe durchgemacht hat, der mir hätte sagen können, du pass auf, jetzt kommt das und jetzt kommt das und danach kannst du dich um das kümmern und dann das. Und das habe ich so vermisst, weil auch wenn ich die Ärzte, habe ich ja vorhin schon gesagt, gefragt habe, wann kann ich wieder arbeiten, die haben dann gesagt, letztes Jahr, ja im September, dann Oktober, dann November.
Okay.
Und ich hatte auch Angst, dass ich irgendwann so eine Nummer werde. Ja? Das ist ein hoffnungsloser Fall.
Ja, da brauchen wir uns
gar nicht mehr großartig drum kümmern. Und ich wollte auch sagen, ich hatte vor dem Unfall immer Angst vor diesen unheilbaren Krankheiten. Mhm. Ja? Also wenn ich irgendwas gespürt habe, oh Gott, da habe ich einen Knoten, das war immer gleich Krebs. Weil mein Vater hatte Krebs und ist dann am Herzinfarkt gestorben und auch wenn ich dann irgendwie mal einen Herzstolz
hatte. Hast du es übertragen,
Also ich war ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Das hat sich jetzt wirklich geändert.
Ja, also hat dir das total was Positives gegeben in der Hinsicht?
Ja, weil es kann von jetzt auf nachher vorbei sein.
Ist so,
In einer Sekunde. Jeden Tag fahren wir mit dem Auto.
Ja, absolut.
Machen uns da gar keine Gedanken.
Da braucht einer einen Fehler machen, der ist eine Millisekunde.
Du bist unschuldig und ich hätte sterben können.
Absolut.
Ich habe jetzt wirklich keine Angst mehr. Also ich hatte davor, ich war schon ein leichter Hypochonder, aber das bin ich jetzt gar nicht mehr.
Oh, super.
Ich habe wirklich keine Angst mehr, weil bei dem Unfall, ich hätte sterben können. Ja. Ich war jetzt nicht mehr hier.
Ja. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ja, dass man auf seinen Körper, auf die Heilungskräfte von seinem Körper vertrauen kann, ja. auch auf die Psyche, wenn man sich überlegt, was mein Körper und mein Hirn eigentlich mitgemacht hat, von dem ich Absolut. Jetzt nichts mehr weiß. Ja. Man soll nicht so viel Angst haben, denn vieles regelt sich auch von alleine.
Definitiv. Definitiv. Und auch die Sachen mit der posttraumatischen Belastungsstörung kann ich nur sagen, wunderbar, dass du dir Hilfe geholt hast. Mhm. Ich finde, es sollte nicht zu lange immer gewartet werden. Man sagt ja, wie du schon auch selbst gesagt hast, ja, ach, brauche ich nicht, geht schon, kriege ich schon irgendwie auf die Reihe, ist ja alles nicht so schlimm, ne? Ist ja in der Vergangenheit, ist ja vorbei, ich lebe ja noch, so nach dem Motto. Und deswegen kann ich auch unseren Zuhörern nur mit auf den Weg geben, wenn ihr ein Traumata erlebt habt, bitte, bitte holt euch Hilfe, denn wenn sich das manifestiert, das wird nicht schön enden. Ja. Das kann sich in eine richtige Psychose verwandeln und in zu Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, ach, das, die ganze Bandbreite, auch Suizidalität spielt da eine große Rolle, weil man es einfach nicht mehr aushält. Deswegen einfach Hilfe holen, ihr seid deswegen nicht schlechter oder irgendwie minderwertiger, weil ihr euch psychologische Hilfe holt, denn es ist einfach eine Krankheit, das ist eine Störung, ne? Und denen kann man dann auch helfen.
Das zeigt von Stärke, wenn man sich Hilfe
Absolut.
Holt.
Absolut. Also ich finde, man hat mehr, beweist mehr Stärke, wenn man da hingeht und sagt, ja, ich brauche Hilfe, als wenn man sagt, nö, ich doch nicht. Ne? Und von daher kann ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Liebe Silke, ich habe für unsere harten Gespräche, die wir hier immer führen, und sind ja tatsächlich etwas härtere Gespräche, man arbeitet ja auch viel auf, mir immer was Leichtes für den Abschluss überlegt, ja. Okay. Denn ich möchte immer so den Raum, ich möchte den Raum nicht verlassen mit diesem schweren Gefühl, das man ja dann auch hat, was man ne, aufarbeitet, ist es ja schon fast so ein Gespräch, ein bisschen Aufarbeitung mit dabei, das alles nochmal so durchzuleben, auch verbildlichen. Deswegen haben wir ein Fragen-Jar, also Jar als in Glas, die siehst du auf deiner Seite der Scheibe. Da sind ganz viele kleine Zettelchen drin und diese Zettel, das sind, kannst du einfach drin rumrühren und dir einen raussuchen. Kannst du ruhig zu dir ziehen, das Ding. Genau. Kannst du ein bisschen rumwühlen und dir einen Zettel raussuchen. So, und das sind willkürliche Fragen. Das kann tatsächlich was ganz Absurdes sein. Ganz wichtig ist es für mich, dass du ehrlich antwortest. Auch wenn es vielleicht peinlich sein könnte.
Okay.
Das ist einfach, um die ganze Sache auch ein bisschen aufzulockern. Und natürlich bin ich ganz heiß darauf zu erfahren, oh Gott, sie kriegt schon große Augen.
Oh mein Gott.
Oh Gott. Yeah. Okay, Silke, les vor.
Wenn du weißt, dein Leben endet bald, was würdest du unbedingt noch tun wollen?
Wahnsinn, diese Frage, dass du die rausgezogen hast, finde ich ja echt Hammer, weil die passt ja irgendwie.
Naja, irgendwie schon, ja.
Wahnsinn.
Oh Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe keine solchen Wünsche, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe noch Bungee-Jumping oder irgend sowas. Ja, das würde ich
also die materiellen Dinge sind nicht so wichtig dann in dem Augenblick?
Nee, ich überlege gerade, ob ich jemandem irgendwas sagen möchte. Ja, irgendeiner Freundin, dass ich es gern habe. Aber meine Freunde wissen, was ich von ihnen halte und dass ich ihnen dankbar bin und dass ich sie liebe. Und auch mein Mann, meine Tochter, alle wissen das.
Es ist eine sehr schwere Frage, denn
ich würde dem baldigen Ende dann zustimmen, wenn mir nichts übrig bleibt.
Ja. Also ich kann dir sagen, diese Frage, die du bekommen hast, ist eine der schwersten Fragen, die es tatsächlich gibt, denn du weißt ja vielleicht, dass ich eine Serie habe, voller Leben, meine letzte Liste. Ja, und wenn ich mit meinen Patienten diese solche Fragen werden ja dann gestellt, ne?
Ja.
Das ist ja, also wir arbeiten diese Listen ja auf einer psychologischen Ebene aus. Das heißt, ich frage nicht einfach hier, was wünschst du dir, ne? Weil das weiß eigentlich keiner. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich könnte das nicht beantworten. Mhm. Ich könnte es nicht beantworten, weil ich es einfach nicht wirklich weiß. Und manchmal ist ganz tief in einem was verborgen. Das muss noch nicht mal was Materielles sein. Das ist was ganz Kleines, kann das sein, ja. Und das ist halt immer so ganz interessant, wenn man auf so eine Reise geht. Deswegen ist die Frage echt gemein und echt, echt krass, ja. Weil so auf Anhieb, oh mein Gott, ja. Mhm. Du könntest 1000 Sachen sagen, die du gern machen würdest, aber... Mhm. Das ist auf jeden Fall deine Frage, die darfst du auch behalten, ja, darfst du schön mitnehmen.
Das Einzige, was ich wirklich dann machen würde, fällt mir gerade ein.
Jetzt kommt's.
Ich würde gern auf einem Pferd sitzen.
Hast du noch nicht auf einem Pferd gesessen?
Doch, früher mal. Aber Reiten und Pferde, das ist für mich das Größte. Ja? Dann war ich halt immer zu schwer.
Okay.
Und dann weiß ich, habe ich mal ein ganzes, ganz viel abgenommen gehabt. Ja. Und dann war ich bei einer Bekannten, die hatte ein Pferd. Und die hat mich dann da drauf gesetzt, ja. Und ich, oh Gott, ich habe geweint vor Glück.
Ehrlich?
Ja? Und das ist das letzte Mal gewesen, dass ich auf einem Pferd
Wahnsinn
saß. Ja? Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht gerade die beste Figur habe, um auf dem Pferd zu sitzen, aber ich glaube, das würde ich dann dem Pferd sagen, ach komm, einmal.
Einmal.
Bin
naja,
du,
tatsächlich, also wir haben ja, also bis letztes Jahr, ich musste mein Pferd einschläfern lassen Jahr. Ich habe, wir hatten 3 Therapiepferde hier für die Organisation Verkehrzeug und das sind alles Gewichtsträger gewesen. Das heißt, ein Kaltblüter, die hätten auch, ich meine, ich wiege jetzt auch nicht wenig, ja, und die müssen das aushalten können. Und Mensch, also das kriegen wir, also das würde ich hinkriegen.
Ja, okay. Also, aber ich habe jetzt nicht vorzustellen.
Nein. Es ist noch nicht deine Zeit. Das ist noch nicht deine Zeit.
Genau.
Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig. Liebe Silke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, das Gespräch hat dir auch ein bisschen was gebracht, dass du ein bisschen was rauslassen konntest noch. Die Welt wird deine Geschichte definitiv erfahren und ich bin ganz glücklich, dass du da warst und den Weg hierher gemacht hast zu mir.
Genau.
Ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die da auch mitnehmen können aus deiner Geschichte, weil ich gibt Menschen, die nicht so stark sind, die es nicht schaffen, die da keinen Zusammenhalt, keinen Halt haben und dann können sie sich vielleicht aus deiner Geschichte ein bisschen Halt schöpfen und nehmen.
Ne?
Ich wünsche dir alles, alles Gute und weiterhin gute Genesung und auch gute Genesung, was deine Belastungsstörung angeht und danke, dass du da warst.
Dankeschön.
In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute bei Zwangsgestört, das Thema posttraumatische Belastungsstörung. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Gesundheit und Liebe, eure Miriam. Bis bald. Tschüss.